Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, wenn euch jemand fragen würde, was in euren Augen das meist angefeindete Gebäude ist, was würdet ihr sagen? Ich erwarte aber keine Antwort. Und ich möchte nur noch etwas mich entschuldigen, vielleicht habe ich mal eine trockene Kehle. Ich möchte nicht unanständig sein und möchte vielleicht mal einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe mich aus verschiedenen Gründen mit der Stiftshütte auseinandergesetzt und erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ein zu weites Feld. Wenn ich mir in Gedanken das ganze Alte Testament vor Augen führe, so ist es unendlich entsetzlich, wie Gott, obwohl er der Schöpfer von Himmel und Erde ist, einen Kampf um seine eigene Schöpfung auszufechten hat. Würde Gott nicht seit 6000 Jahren Schadensbegrenzung machen für seine kleine Gemeinde, hätte kein Mensch eine Chance gegen den gefallenen Engel, der zur Schlange wurde und für Sündenfall, Leid und Kriege verantwortlich ist. Kein Mensch käme jemals wieder frei, hätte Gott nicht gesagt in 1. Mose 3,15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott selbst hat nach dem Fall Adam und Eva mit seinem Lammkleid bekleidet. Seine einzige und reine Kleidung für den Menschen. Bevor die Sintflut kam, waren auf dieser Erde ähnliche Verhältnisse, wie wir jetzt auch haben. Gott sagte, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr ziehen lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Gemäß Gott waren zu dieser Zeit Tyrannen an der Macht, und ich glaube, ich muss das nicht erklären, was Tyrannei als Folge auf dieser Welt macht. Die Menschheitsgeschichte, wenn sie uns interessiert, zeigt dies überdeutlich. Zudem waren die Menschen vor der Sintflut nicht unreligiös, aber total fehlgeleitet, da Kain ihr großes Vorbild war und in der Folge alle seine Nachkommen. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Kain sehr gut. Aber kaum nach der Sintflut, als sich die Menschen wieder des Größeren vermehrt haben sie ihren Unglauben Gott kundgetan. Erstens haben sie nicht vertraut, dass keine Sintflut mehr kommen würde, wie verheißen, und bauten darum einen großen Turm bis zum Himmel. Und zweitens wollten sie sich selbst einen großen Namen machen, der in die Geschichte eingehen sollte. Babylon, das Tor zum Himmel. Und der Name Babylon ist in der Heiligen Schrift Programm betreffend Rebellion gegen Gott bis in unsere heutige Zeit. Gott hat in Abraham einen Menschen gesehen, der es in seinem Herzen ernst gemeint hat. Aber auch er hatte keine klare Sicht betreffend dem Opferlamm, auch wenn er es als Familienvater darbrachte. Damit er nicht weiterhin den verdrehten religiösen Einflüssen ausgeliefert war, hat Gott Abraham herausgerufen, um ihn in ein Land zu bringen, das er nicht kannte. Er wollte ihm in einer neuen Umgebung den Weg des ewigen Evangeliums, nämlich die Erlösung, aufzeigen. Die Geschichte von Abraham, der zu Abraham wurde, ist eine Geschichte von Lernen, Stürzen und Wiederaufstehen. In Sprüche 24,16 lesen wir: Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Und in Psalm 37,24: Fällt er, so wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Und Abraham lernte Gott zu vertrauen und über das Reale und Sichtbare hinwegzusehen. Im Glauben hat er dann zumal im Voraus Gottes Sohn sehen dürfen, wenn auch in einer harten Lektion. Abrahams Nachkommen wurden so viel wie die Sterne am Himmel, wie ihm verheißen wurde. 12 Stämme sind aufgekommen und für eine Zeit in Ägypten gut versorgt gewesen. Aber wie Gott Abraham klar aufzeigte, würden seine Nachkommen in eine schlimme Unterdrückung geraten. 400 Jahre sollten sie im fremden Land wohnen, bis sie wieder in das Land ihrer Vorväter zurückkehren können. Und in dieser langen Zeit würde sich ihr Geschick auf das Übelste kehren. Aber die Missetat der Völker im Lande Kanaan sei noch nicht voll. Er gebe ihnen somit auch eine lange Zeit zum Überdenken. Bevor das Volk aus Knechtschaft und Unterdrückung ausziehen konnte, hat Gott auf eindrücklichste Art und Weise alle ägyptischen Götter Schlag auf Schlag entthront. Ihr könnt das hier sehen. Jeder einzelne Gott hat etwas mit Leben geben, Ernährung und Schutz zu tun gehabt. Und es ist klar, Götter können das nicht. Er zeigte durch große Gerichte dem Pharao, der sich notabene als Gott verstand, den Zauberern, den Ägyptern, wie auch dem Volk Israel, in jeder der 10 Plagen, dass es keine Götter gibt, die Leben und Gedeihen geben können. Sein Versprechen an Abraham, der Rückkehr in das verheißene Land, ist auf dem Weg zur Erfüllung. Mose als sichtbares Werkzeug hat durch Gottes starken Arm das Volk nun vor Gott gebracht. Sie sind am Sinai und mit ihnen Josef, der vor langer Zeit einen Eid von ihnen genommen hatte, dass, wenn sie in das Land ihrer Vorväter zurückkehren dürfen, ihn dann mitnehmen sollen. So war sein Sarg eine lange Zeit ein sichtbares Symbol der Hoffnung für die Glaubenden gewesen. Am Berg Sinai zeigt sich ihnen Gott nochmals in seiner ganzen erhabenen Größe und lässt sie für eine lange Zeit vor ihm lagern. zu lange haben sie in einer Welt gelebt, die fast alles verdunkelt hat durch die Vielfalt der Götter und falsche Lehren, die sie täglich vor Augen hatten und hörten. Gott weiß, dass sein Volk fast alles vergessen hat oder verdrehte Ansichten übernommen haben. Wer er ist und was Erlösung bedeutet und wie sie geschieht. Nun zeigt er ihnen auf, dass er mitten unter ihnen wohnen möchte und vermittelt ihnen durch den Ablauf im Heiligtum das Wissen, was im Himmel für sie erkämpft wird, aber nur in Symbolen auf Erden. Wir sehen hier einen interessanten Vergleich. Das erste Mal waren sie am Berg Sinai mit drei verschiedenen Schritten, wo das Volk unten war und gelagert hatte. In der Mitte durfte Mose, Aaron und Nadab und Abihu und dann später mal die 70 Ältesten gehen, aber oben war allein Mose. Und das sehen wir dann auch im Heiligtum. Er zeigt ihnen jedoch nicht nur auf, dass er mitten unter ihnen wohnen möchte, sondern vor allem, was er für sie und alle nachkommenden Generationen auf sich nehmen wird. Es soll nicht wie bei den Heiden verstanden werden, dass nämlich Götter und Götzen oft auf die übelste Art und Weise zufriedengestellt werden müssen. Der ganze Ablauf sollte ihnen das Verständnis zurückgeben, den manche Vorväter erkannt und im Glauben ergriffen haben. Wir erinnern uns, dass Henoch, Mose und Elia bereits im Himmel sind. Allein Gott ist in jedem noch so kleinen Lebensbereich der Geber und Erhalter. Und er möchte ihnen durch das Heiligtum seine unendliche Liebe verständlich machen, bis zur vollkommenen Wiederherstellung der Gemeinschaft mit ihm im Paradies. Er zeigt ihnen auf, dass er eine lebendige Schutzmauer sein möchte gegen den starken Feind, wenn wir ihn annehmen. Wenn wir den von Gott gegebenen Festjahresablauf im Heiligtumsdienst verstehen, sehen wir nicht einfach das Töten von Opfertieren, sondern wen die Opfertiere versinnbilden und welch tiefgreifendes Geschehen hier abläuft. König David hat das durch den Heiligen Geist begriffen und schreibt im Psalm 27, 4 und 5: Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt und erhöht mich auf einen Felsen. Das erste Fest gab Gott bereits in Ägypten, das Passa. Alle waren informiert, ein Lamm zu schlachten und sein Blut an die beiden Türpfosten und die obere Schwelle zu streichen, damit der Würgengel in der zehnten Plage beim erstgeborenen Sohn vorbeigehen würde. Wer sich daran hielt, blieb leben. Das Lamm sollte am Feuer gebraten und mit ungesäuertem Brot und mit bitteren Kräutern gegessen werden und angezogen zum Auszug aus Ägypten. Die sieben wiederkehrenden heiligen Jahrfeste sollten immer an die Befreiung aus Sklaverei und Knechtschaft erinnern, die nur durch ihn und seine starke Hand geschehen kann. Er wird schlussendlich alles wieder richtigstellen und zum Abschluss bringen. In Nahum 1, 7 bis 9 lesen wir: Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Er lässt die Flut überherlaufen und macht mit derselben Stätte ein Ende. Und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Was gedenkt ihr wider den Herrn? Er wird doch ein Ende machen. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Die ersten drei Feste waren im Frühling, das vierte Fest 50 Tage später und die letzten drei Feste im Herbst. Der Sabbat ist und war von Anfang der Schöpfung verankert. Hier sehen wir jetzt das Heiligtum, wie es auch aufgegliedert ist in diese drei Abteilungen, vom Vorhof über das Heilige und das Allerheiligste. Und diese sieben Feste haben allen einen unmittelbaren Bezug zum Heiligtum. Gott gab klare Anweisungen in Bezug auf die Opfertiere, wann und wie sie in welchen Situationen geopfert werden sollen. Ob für den Hohenpriester, die Priester oder der einzelne Israelit. Der Vorhang zum Vorhof war offen. Gott hat keine Sprechstunde nur von 8 bis 12, um 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Wenn nun einem Israelit bewusst worden war, dass er gegen die 10 Gebote verstoßen hat, konnte er jederzeit zum Priester mit dem Opfertier seine Hand auf das Tier legen und seine Verfehlung bekennen. Er musste dann das Tier töten im Vertrauen als Sinnbild auf seinen kommenden Stellvertreter, der seine Verfehlung auf sich nehmen wird und es soll ihm vergeben werden. Da der kommende Messias ohne einen Makel kommen wird, sollte das betreffende Tier ebenfalls ohne allen Fehl sein. Gott hat aber einen ganz speziellen Dienst am Brandopferaltar geboten, nämlich das tägliche Opfer, welches ungeachtet der anderen Opfer dargebracht werden sollte. In 2. Mose 29, 38 bis 46 lesen wir: Und das sollst du mit dem Altar tun. Zweijährige Lämmer sollst du alle Wege des Tages darauf opfern. Ein Lamm des Morgens, das andere am Abend. Und zu dem einen Lamm ein Zehntel Semmelmehl, gemengt mit einem Viertel von einem Hin gestoßenen Öls und ein Viertel von Hin Wein zum Trankopfer. Mit dem anderen Lamm gegen Abend sollst du tun wie mit dem Speisopfer und Trankopfer des Morgens, zu süßem Geruch ein Feuer dem Herrn. Das ist das tägliche Brandopfer bei euren Nachkommen. vor der Tür der Hütte des Stifts, vor dem Herrn, da ich mich euch bezeugen und mit dir reden will. Daselbst will ich mich den Kindern Israel bezeugen und geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. So will ich die Hütte des Stifts mit dem Altar heiligen und Aaron und seine Söhne mir zu Priestern weihen und will unter den Kindern Israel wohnen und ihr Gott sein, dass sie wissen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, dass ich unter ihnen wohne, ich der Herr, ihr Gott. In 2. Mose 30, 17 bis 21 lesen wir, und der Herr redete mit Mose und sprach, du sollst auch ein ehernes Handfass bei Salomo das Meer machen, mit einem ehernen Fuß zum Waschen, und sollst es setzen zwischen die Hütte des Stifts und dem Altar und Wasser da rein tun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder zum Altar, das sie dienen, ein Feuer anzuzünden dem Herrn, auf das sie nicht sterben. Das soll eine ewige Weise sein, ihm und seinem Samen ewiglich. Es ist berührend festzustellen, dass allen Altären, Tischen, Vorhängen und dem Leuchter klare Maßangaben oder Gewicht gegeben wurden, außer dem Waschbecken. Es ist unendlich. Dies wollte Gott hier zeigen, dass wer immer zu ihm kommt, um sich von ihm reinwaschen zu lassen, es keine Limite gibt. Die Taufe macht das. Die Reinigung durch das Blut. Aber er zeigt auch klar auf, dass niemand ohne das reinigende Wasser in das Heiligtum gehen kann. So musste auch der Priester, wenn er in das Heilige ging, seine Füße und Hände waschen, in der Erkenntnis, dass seine Unreinigkeit abgewaschen werden muss, bevor er in die Gegenwart Gottes gelangt. Ein weiterer Dienst für den Räucheraltar ist beschrieben in 2. Mose 30, 6 bis 9. Und sollst ihn setzen vor den Vorhang, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, und vor den Gnadenstuhl, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mir dir bezeugen werde. Und Aaron soll darauf räuchern, gutes Räuchwerk, alle Morgen. Und wenn er die Lampen zurichtet, desgleichen, wenn er die Lampen anzündet, gegen Abend, so soll er solch Räuchwerk auch räuchern. Das ist in der Mitte im Heiligen jetzt. Das soll das tägliche Räuchopfer sein vor dem Herrn, bei euren Nachkommen. Ihr sollt kein fremdes Räuchwerk darauf tun, auch kein Brandopfer, noch Speisopfer und kein Trankopfer darauf opfern. Gott ist der einzige Hohepriester, der Gebete der Heiligen zum Thron Gottes bringen kann. Er steht am Räucheraltar und tritt für sein Volk ein und kein Mensch. So können wir sicher sein, dass Gott uns durch ihn immer hört. Aber einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, ist gemäß Vers 10 Folgendes zu tun. Und Aaron soll auf seinen Hörnern versöhnen einmal im Jahr mit dem Blut des Sündopfers zur Versöhnung. Solche Versöhnung soll jährlich einmal geschehen bei euren Nachkommen. Denn das ist dem Herrn ein hochheiliges. Der Räucheraltar steht dann im Zusammenhang mit dem Allerheiligsten. Beim Schaubrottisch mit den 12 Broten, die wöchentlich ausgewechselt wurden, möchte Gott den Kindern Israel aufzeigen, dass er ganz allein für ihre Existenz aufkommt. Er ist das Leben. Er ist Schöpfer von Himmel und Erde und sonst niemand. So wird es auch sein, wenn sie dann in das verheißene Land Kanaan kommen, auch für die nachfolgenden Generationen bis zum Ende der Zeit. Er möchte allen bewusst machen, dass er ja alles wachsen lässt und das Korn und Brot zum täglichen Leben gibt. Und sein Brot ist frei von Sauerteig, dem Symbol der Sünde. Studiert einmal den Propheten Hosea, wie das Volk Gott verloren hat durch ein komplett falsches Gottesverständnis. Allein zwei Männer werden in der Heiligen Schrift explizit erwähnt, die begriffen haben, dass alles, was sie haben und sind, von Gott gekommen ist. Das war Abraham, als er nach dem Krieg den 10. Melchisedek, dem König von Salem, gab. Es war König David, als er sich bei Gott bedankte in 1. Chronik 29, 11 bis 16. Dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht über alles zum Obersten. Reichtum und Ehre ist vor dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Denn was bin ich? Was ist mein Volk? Dass wir sollten vermögen, freiwillig so viel zu geben. Denn von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und ist kein Aufhalten. Herr, unser Gott, aller dieser Haufe, den wir zugerichtet haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen und ist alles dein. Gesamt gab der König und die Fürsten der Vaterhäuser 8000 Zentner Gold, 10.000 Goldgulden, 17.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Eisen, Edelsteine und vieles, vieles mehr. Wie viel Vertrauen haben wir zu Gott, wenn wir zum Beispiel die Arbeitsstelle verlieren? Ich muss sagen, als ich durch Umstrukturierung meine Stelle in der Bank verloren habe, war ich sehr angespannt. Vor allem, wenn man bereits in einem fortgeschrittenen Alter ist und der Mietzins ja weiterläuft, wenn man Absagen erhält oder Zusagen erhält und dann doch nochmals Absagen und Wochen vergehen. Schlussendlich habe ich wieder eine Stelle bekommen und habe mich grün und blau geärgert, dass ich in dieser Zeit Gott nicht voll vertraut habe. Denn nach einem Hin und Her habe ich schlussendlich die beste Arbeitsstelle erhalten, die ich je hatte. Ich habe mich mehrmals bei Gott entschuldigt. Es ist gut, Gott den Zehnten zu geben, im Wissen, dass alles von ihm kommt. Aber erst bei einer Prüfung erkennt man, ob es wirklich und ehrlich bei ihm oder trotzdem beim monatlichen Firmenzahltag ist. Der Leuchter war aus purem Gold gemacht, mit einer unendlichen Schönheit. Das Licht brannte im Heiligen Tag und Nacht und wurde vom Priester mit dem lautersten Öl von Ölbäumen gefüllt, am Morgen und am Abend. Somit vermittelte Gott, dass er keinen fehlenden Menschen in der Finsternis lässt, sondern durch das Öl dem Heiligen Geist zu ihm ziehen will, wenn er es zulässt. Gottes Liebe ist wie Licht und Gold für sein Volk. Psalm 97, 10 bis 11 verspricht, die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Von der gottlosen Hand wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Und in Psalm 107, 10 bis 16, die da sitzen müssen in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, darum, dass sie Gottes Geboten ungehorsam gewesen waren und das Gesetz des Höchsten geschändet hatten, dafür ihr Herz mit Unglück geplagt werden musste, dass sie da lagen und ihnen niemand half, die zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Das er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Der Leuchter soll Schutz und Licht auf allen meinen Wegen versinnbilden, die tägliche Begleitung Gottes in meinem Leben, wie es in Psalm 119, 105 heißt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Der Eingangsvorhang zum Heiligen ist beschrieben in 2. Mose 36, 37 und 38. Und machte ein Tuch in der Tür der Hütte von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, gestickt, und 5 Säulen dazu mit Haken und überzog ihre Köpfe und Querstäbe mit Gold und 5 eherne Füße daran und als Scheidewand in 2. Mose 36, 26, 31, 34. Du sollst einen Vorhang machen von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand und selbst Cherubim daran machen von kunstreicher Arbeit und sollst ihn hängen an 4 Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und 4 silberne Füße haben und sollst den Vorhang hängen unter die Haken und die Lade des Zeugnisses innen hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten und sollst den Gnadenstuhl tun auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten. Für mich war es sehr erhellend zu sehen, wie die Farben des Vorhanges mit den Farben des hohenpriesterlichen Gewand übereinstimmen. Dass beide Vorhänge mit Cherubim bestickt waren, zeigt auf, dass der ganze Himmel vom hohen Priester bis zu den gottreuen Engeln zur Errettung der Menschen eingesetzt sind. In einer großen Menge von Geschichten im Alten Testament stoßen wir immer wieder auf mächtige Engel, die sich für die Kinder Gottes einsetzen. Das Kleid des Hohenpriesters war somit von auserlesener Schönheit. Ich gehe nur auf zwei Stücke ein, denn noch deutlicher kann man Gottes Liebe nicht mehr aufzeigen. Das erste war der Leibrock von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Auf ihm sollen zwei Onyxsteine mit den Namen der Kinder Israel eingraviert und fest auf die Schulterstücke verankert sein. Zum Gedächtnis für die Kinder Israel, dass Aaron ihre Namen auf seinen beiden Schultern trage, vor dem Herrn zum Gedächtnis. Das zweite war das Amtsschild. Auch aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Es war viereckig und zweifach und war gefüllt mit vier Reihen verschiedenen kostbaren Steinen. Diese sollen nach den 12 Namen der Kinder Israel stehen, dass auf einem jeglichen Stein ein Name stehe nach den 12 Stämmen. Das Schild musste über dem Gurt so fest angebracht sein, dass es sich nicht vom Leibrock losmachen konnte. In 2. Mose 28, 29 und 30 lesen wir, so soll Aaron die Namen der Kinder Israel tragen in dem Amtsschild auf seinem Herzen, wenn er in das Heilige geht. Zum Gedächtnis vor dem Herrn alle Zeit. Und soll's in das Amtsschild tun, Licht und Recht, dass sie auf dem Herzen Aaron seien, wenn er eingeht vor den Herrn, dass er trage das Amt der Kinder Israel auf seinem Herzen vor dem Herrn alle Wege. So trägt Christus in Realität, nicht als Symbol, seine Gemeinde auf der Schulter und am Herzen im Himmel. Im Allerheiligsten war die Bundeslade mit dem Gnadenstuhl, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag hineingehen durfte. In der Bundeslade waren die 10 Gebote, die Gott selbst mit seiner Hand geschrieben hatte. Über der Lade war der Gnadenstuhl mit den 2 Engeln. An diesem großen Tag wurden 2 Böcke ausgewählt, über die das Los geworfen wurde. Ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Nachdem der Hohepriester für sich selbst ein Sündopfer gemacht hatte, wurde nun der Bock, der für die Versöhnung ausgelöst wurde, geschlachtet. Mit dem Blut dieses Bockes ging er zum Räucheraltar und dann hinter den Vorhang und sollte das Blut auf den Gnadenstuhl und 7-mal vor den Gnadenstuhl springen. Und sollst also versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israel und von ihrer Übertretung in allen ihren Sünden. So soll er auch tun der Hütte des Stifts, denn sie sind unrein, die umherlagen. Gott gibt so viel Trost und Mut durch die Bundeslade mit dem Gnadenstuhl. Er zeigt auf, dass die 10 Gebote Sünde aufzeigen sollen, aber nicht die Befreiung von Sünde sein können. Das geht nicht. Aber durch den Gnadenstuhl, der die 10 Gebote überdeckt, sind wir vor ihm gerechtfertigt durch das Blut, das auf den Gnadenstuhl und 7-mal vor ihn gesprengt wird. Welche Hoffnung! Deshalb sagt ja Gott zu einem Israeliten, wenn du inne wirst, wenn er über die 10 Gebote nachdenkt, wenn du inne wirst, dass du etwas falsch gemacht hast, dann komm. Und dann hat er diesen Ablauf gegeben und es soll ihm vergeben werden. Und wenn er, der Hohepriester, vollbracht hat das Versöhnen des Heiligtums und der Hütte des Stifts und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Da soll dann Aaron und seine beiden Hände auf sein Haupt legen und bekennen auf ihn alle Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretung in allen ihren Sünden. Und soll sie den Bock auf das Haupt legen und ihn durch einen Mann, der bereit ist, in die Wüste laufen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich in eine Wildnis trage und er lasse ihn in der Wüste. Es kommt also eine Zeit, wo Azazel, der für die alte Schlange und Teufel steht, für immer in der Wüste sein wird und nie mehr gegen die Gemeinde Gottes kämpfen kann. Im Leben können wir die verschiedensten Probleme und Ängste haben. Aber er kann uns das ewige Leben nicht antasten durch das versöhnende Blut vom Lamm Gottes. Alles und jegliches, was im Vorhof, im Heiligen und Allerheiligsten geschieht, versinnbildet die Funktion des kommenden Messias, einfach in Symbolen. Er ist der einzige und alleinige Hohepriester. Es darf sich niemand anmaßen, mit fremdem Feuer in das Heilige und Allerheiligste zu gehen, wie es Nadab und Abihu gemacht haben. Sie gingen mit fremdem Feuer hinein, das nicht von Gott selbst angezündet wurde. Und nicht nur das, sondern sie sind auch alkoholisiert in das Heiligtum. Gott ist nicht ein Gott, der ohne Grund manchmal scharf einschreitet. In den kommenden Jahrhunderten haben leider die geistlichen Führer, dann die Könige, sowie das Volk selbst Gott in seinem Heiligtum aus den Augen verloren. Bis auf wenige Ausnahmen. Diese wurden ausgegrenzt oder sogar manchmal umgebracht. Sie sind derart durch Unglaube und Kopieren der heidnischen Götteranbetung in Finsternis geraten, dass sie effektiv geglaubt haben, Gott einen Gefallen zu tun, wenn sie ihre Kinder opfern, wenn sie Menschenopfer machen, um die goldenen Kälber küssen zu dürfen, wenn sie Sonnensäulen anbeten, wenn sie der Himmelskönigin Opfer bringen, wenn sie die Sterne anbeten, wenn sie die Toten befragen und vieles mehr. Gott hat Prophet nach Prophet gesandt, um sie zu warnen, in welcher Gefahr sie stehen und vor allem auf welcher Seite sie sich befinden, ohne Erfolg. Denken wir an Azazel. Text um Text steht im Alten Testament, wie Gott leidet. Er ist ja nicht eine gefühllose Kiste. Und verzweifelt versucht, sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Ohne Erfolg. Bis sie wiederum in Gefangenschaft kamen. Gott will keine Liebe und Anbetung aus Zwang, sondern im Verstehen seines Charakters und Handelns. Und auch dies möchte Gott uns schenken, wenn wir ihn darum bitten. Eingangs der Predigt habe ich gefragt, welches das meist angefeindete Gebäude ist. Vielleicht ist dem einen oder anderen klar geworden, dass es das Heiligtum ist. Satan attackiert den von Gott gegebenen Weg der Erlösung in allen Arten und Varianten, um die ganze Menschheit in Unglaube, Misstrauen oder Blindheit gefangen zu halten. Ich habe auf die zwei täglichen Dienste hingewiesen, die Gott speziell verordnet hat. Warum diese zwei täglichen Dienste derart wichtig sind, werde ich in der nächsten Predigt in 14 Tagen aufzeigen. Ich danke Gott, dass er schon im Alten Testament seine Liebe, seine Gnade und seinen Frieden in voller Größe angeboten hat und nicht erst im Neuen Testament. Denn wie anfangs aufgezeigt, ist Henoch, Mose und Elia bereits bei Gott im Himmel und die haben im Alten Testament Zeit gelebt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Durch Stille sein und Hoffen würde euch geholfen, doch ihr wollt nicht. Und ich sage ihm deshalb immer so, gestattet das, dass ich das so sage euch. Ich sage es ihm aber immer so. Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Durch Stille sein und Hoffen wird euch geholfen. Ich persönlich nehme seine Hilfe noch so gerne an und warte ihrer. Amen.